SWR 2 Tandem
mit Fabian Elsässer. Hallo. Ich kenne viele Menschen, die sich von den ganzen Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie regelrecht ausgelaugt fühlen. Mit der Maske herumlaufen, mit Menschen nicht mehr erkennen. Nur noch begrenzt nach draußen gehen, kaum jemand treffen dürfen. Dann noch die Angst, sich mit dieser gefährlichen Krankheit anzustecken. Das alles schlägt auf die Seele bis hin zur Depression. Und man kann ja kaum was unternehmen, um sich abzulenken. Vielleicht am ehesten noch Musik hören. Mein Gast heute Abend macht Musik, der eine beruhigende, tröstende, sogar heilende Wirkung nachgesagt wird. Er hat diesen ganz speziellen Klang vor gut 40 Jahren entwickelt mit einem besonderen Instrument, einer Harfe, die er elektronisch modifiziert hat. Vermutlich ist er der berühmteste Harfenist der Gegenwart und wohl auch der erfolgreichste mit mehreren Millionen verkauften Tonträgern. Und wahrscheinlich haben Sie jetzt schon erraten, wer es ist. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem, Andreas Vollenweider.
Hallo, das freut mich.
Herr Vollenweider, was machen Sie in dieser, ich nenne das mal, bleiernen Zeit, die wir so seit einem Jahr haben, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt?
Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, das kommt eigentlich gar nicht vor. Ich habe gar keine Zeit, mich irgendwie so fallen zu lassen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel gemacht wie in den letzten Zeiten. Gerade eigentlich, weil ich das Gefühl habe, dass es ein Bedarf besteht, nach Momenten des Rückzugs auf eine andere Art, als einfach nur in sich in der Wohnung einzusperren, sondern eher eines inneren Rückzuges und eines sich besinnen auf Kräfte, die in uns sind. Einfach, die sind da. Die müssten wir eigentlich nutzen. Und halt oft, unsere Gesellschaft hat uns nicht gelehrt, diese zu nutzen, überhaupt zu erkennen, dass wir sie haben. Und das sind eben diese inneren Kräfte, die, würde ich jetzt mal sagen, seelische Kräfte sind, wo wir uns auch wieder aufbauen können, wo wir den Blick eigentlich eben schärfen können für das, was wirklich noch gut ist. Auch in den allerschlechtesten Zeiten findet sich immer ein Same von etwas Positivem.
Und wie wecken Sie diese inneren Kräfte?
Ja, da braucht es eigentlich gar nicht viel. Man muss einfach nur das andere alles einfach ausblenden können oder loslassen können, dass man es nicht aus dem Fokus schieben, nicht vergessen. Ich meine, wir haben Probleme, Klimawandel, bla bla bla, all das sind riesige Probleme. Aber es muss Momente geben in unserem Leben, in denen das nicht so eine Rolle spielt, in denen das nicht im Fokus ist, sonst werden wir verrückt. Wir müssen Momente haben, wo wir uns den schönen Dingen in uns, ich sage das extra immer wieder, betone das, es ist alles in uns, es ist nicht da draußen, sondern wir finden es in uns und wir können uns inspirieren lassen von der Natur und dann entsteht eine Resonanz, eine Schwingung in uns und die ist dann, das gibt uns dann die Kraft und das müssen wir unbedingt machen. Den Blick nicht wegwenden vom Negativen grundsätzlich, sondern es genau studieren, aber dann sich umdrehen und in die andere Richtung schauen, da wo eben das ist, was noch gut ist, in allen Zeiten.
Herr Vollenweider, Sie sagten ja gerade schon, wenn es einem nicht gut geht, dann kann es helfen, das Gute in sich selbst zu suchen und zu finden und dass auch Natur da zum Beispiel ein Auslöser sein kann oder dabei helfen kann. Was ist es bei Ihnen konkret? Also wenn Sie von den Problemen der Welt mal wegkommen wollen, wo finden Sie das Innere? Gehen Sie dann in den Garten oder setzen Sie sich an die Harfe?
Also bei mir ist es eben so, ich lebe inmitten der Natur. Also ich bin in einem Naturschutzgebiet, wo ich alles habe, Vögel, Wasser, also ich bin am See und es ist unglaublich schön. Und es gibt keinen Moment eigentlich, wenn ich die Augen wirklich aufmache, wirklich schaue, wo ich nicht etwas finde, was einfach Ausdruck von einer unglaublichen Kraft ist, die da in allem ist. Es ist immer dieses Leben entsteht. Es wird so intensivst gelebt in dieser Natur, dass wenn man sich dem nicht verschließt, sondern eben sich durchlässig macht und dem öffnet, dann wird man eigentlich geflutet von unglaublich positiven Kräften. Obwohl, man muss sagen, wir romantisieren das natürlich auch. Wir haben viele Raubvögel da, wo ich wohne. Das ist natürlich auch ein Kampf. Das ist ein ständiger Überlebenskampf. Aber auch da ist so viel Sinn drin, so viel Wahrheit, dass man einfach erfüllt ist davon. Und das trägt mich durch alle Krisen, wirklich, immer.
Gab es trotzdem auch Musik, die geeignet war, früher ihre Seele zu trösten? Und wenn, welche war das?
Ja, das gab es schon. Also ich bin aufgewachsen in einer Musikerfamilie. Also da gab es auch Maler und Schriftsteller und alles Mögliche. Aber Musik war ganz wichtig. Mein Vater war Musiker und
berühmter Komponist.
Ja, und er hat mir eigentlich, ich habe es gar nicht wirklich geschätzt damals, er hat mir aber als ganz kleiner Junge schon eben gezeigt, dass Musik ist weit mehr als nur akustische Dekoration. Musik ist eine ganze Dimension, die wir uns nutzbar machen können. Und er hat mir da natürlich die ganzen Brahms und Bach und Bruckner und Beethoven, alle diese Meister hat er mir nicht deren Virtuosität in der Komposition, sondern eben deren innere Kraft hat er mir nahegebracht. Also diese Geschichten, die sie erzählen, diese nonverbalen Wege, um tiefe Inhalte zu vermitteln, das ist natürlich unglaublich wertvoll gewesen für mich. Damals habe ich es noch gar nicht so begriffen, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Nicht Musik. Ich möchte nicht Musik machen. Ich möchte Geschichten erzählen von dieser Kraft.
Aber eben ohne Worte. Ohne Worte, das ist das Besondere. Ne?
Ja, das Problem, was wir haben, ist unser Verstand. So herrlich und so wunderbar, wie er ist auch eben eine Störung eigentlich auch. Er kann unglaublich stören, indem er eben uns eben plausibel machen versucht, dass die Wirklichkeit ist, so wie er sie uns präsentiert, der Verstand. Und das ist nicht so. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Das können wir bei Immanuel Kant nachlesen. Der hat das, glaube ich, am besten beschrieben, dass wir in der Kritik der reinen Vernunft, das, was wir wahrnehmen als Wirklichkeit, ist absolut nicht die Wirklichkeit. Das ist nur die Interpretation unseres Verstandes. Wir aber glauben, es ist die Wirklichkeit. Und dadurch blenden wir so viele Dinge aus, die eben auch zur Wirklichkeit gehören. Und Musik, der nonverbale, also Verstand ist natürlich angewiesen auf die intellektuellen Gedanken, sonst ist er verloren. Und die Musik kann eben diese ganz andere Seite von uns aktivieren, reaktivieren. Dieses Verstehen ohne den Verstand. Das ist eine so wertvolle Möglichkeit, die Welt zu betrachten. Dann haben wir ein vollständigeres Bild von der Wirklichkeit. Dazu gehören eben auch unsere Gefühle.
Haben Sie deswegen erst so spät auch angefangen, mal selbst oder eben auch andere auf Ihren Alben singen zu lassen, ab 1993? Also wirklich dann Texte auch einzubringen?
Ja, das ist schon, und das habe ich ja eigentlich nur ganz selten gemacht. Also das von den ganzen Alben, 18 oder noch mehr Alben, habe ich das auf 2 Alben eigentlich gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe auch versucht, eine Art Texte zu machen, die eben trotzdem diese Offenheit haben und mit metaphorischen Bildern zu arbeiten, so nicht spezifische Inhalte, sondern eher so bildersprachlich.
Was sind das denn für Gefühle, die Ihre Musik nach Ihrem eigenen Wunsch bei Hörerinnen und Hörern zuallererst einmal auslösen sollte?
Das ist eigentlich, das steht mir gar nicht zu, eine Vorstellung davon zu haben oder eine Erwartung. Was ich mache, ich stelle einfach die Umgebung zur Verfügung, die es möglich macht, in diese eigenen Bilder und in diese eigenen Geschichten einzutauchen. Und das ist das, was ich höre, einfach seit 40 Jahren ist die Rückmeldung unserer Hörer, dass das funktioniert. Das ist das schönste Geschenk oder Kompliment, das man dieser Musik machen kann. Es funktioniert tatsächlich. Ich stelle nur die Umgebung zur Verfügung, die das anregt.
Dann frage ich mal anders, welche Gefühle geben Sie da rein in die Musik? Also es wird ja nicht Zorn sein, so wie sie klingt.
Nein, es ist, also, wie soll ich das sagen, ohne dass das komisch klingt? Meine Gefühle spielen in dem Sinne in der Ausführung der Musik nicht so sehr eine Rolle, sondern meine Gefühle sind involviert im Schaffen meiner Haltung zum Leben, zu den Menschen, zu der Natur, zum Ganzen. Hier sind meine Gefühle gefragt. Und die Musik entsteht nicht aus meinen persönlichen, direkt aus meinen persönlichen Gefühlen, sondern aus meiner grundsätzlichen Haltung dem Leben gegenüber. Das ist der wichtigere Treibstoff als meine unmittelbaren Gefühle.
Und wenn Sie diese Haltung nochmal in einem Wort zusammenfassen, dann ist
das... Ein Wort, das ist sehr anspruchsvoll.
Lebensbejahend.
Es ist Liebe. Es klingt pathetisch und es klingt unglaublich schwer. Und also natürlich ist es ein Wort, das man mit Vorsicht benutzen muss. Aber es ist eine Grundurliebe, die hier drin ist, die eben alles wachsen lässt, alles blühen lässt, das Bedürfnis nach Leben in sich trägt. Das ist diese Form der Liebe, die ich versuche zusammenzufassen in dieser Haltung und aus dem dann eben meine Geschichten zu, oder diese Grundlagen, Basis zu machen für andere.
Und das wirkt bei anderen positiv? Also auf Ihrer Internetseite, da haben Sie auch einige Zuschriften von Menschen hineingeschrieben, die von Ihrer Musik getröstet wurde. Mögen Sie vielleicht mal 2, 3 Beispiele nennen, die Sie besonders berührt haben, Herr Vollenweider?
Es sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende über die Jahre. Das ist unglaublich schwierig. Es gibt vielleicht ein paar Kommentare oder Geschichten, die das am besten beschreiben. Also ich habe mal eine Radiosendung gehabt, eine Live-Sendung über Satellit mit Sarajevo, mit dem Opernhaus, wo im Keller während des Krieges viele Familien sich versteckt haben und da unten versucht haben, ja, zu überleben. Und in dieser Rundfunksendung hat man gehört im Hintergrund den Krieg, wirklich 1:1, das war wahnsinnig. Die sind da alle unten unter der Bühne in den unteren Geschossen des Opernhauses, haben sie sich versteckt, und die haben mir dann erzählt, dass sie die Musik hören am Abend, dass die Kinder einschlafen können und dass sie den Verstand nicht verlieren. Einfach, dass sie nicht die Hoffnung verlieren, dass das doch irgendwann sich ändert. Und er hat irgendwie gesagt, es gibt die Musik, die sie aber hören ab der Kassette. Sie haben so einen ganzen alten Kassettenrekorder gehabt. Und es ist das Zähneputzen. Das Zähneputzen ist, also sind die zwei wichtigsten Dinge im Tag, weil solange sie die Zähne putzen, denken sie, sie seien noch ein bisschen zivilisiert. Und sie haben noch etwas von dem retten können, was man einfach so macht. Das fand ich unglaublich berührend.
Also Zähneputzen und Andreas Vollenweider Musik
hören. Ja, das ist wirklich, es klingt völlig verrückt, aber es war unglaublich berührend. Ich habe ein bisschen Musik gemacht und dann haben sie von da unten ein bisschen Musik gemacht. Und wir haben das dann live, kam das übers Radio. Und dann gibt es noch diese Geschichte von Tschernobyl, wo die Soldaten, die gleich nach dem Unfall aufräumen mussten dort, am Abend in der Baracke, die wussten, dass die alle sterben werden. Das war ganz klar. Das war ihnen klar. Und die haben mir dann geschrieben, das ist dann auf Umwegen zu mir gekommen, dass sie am Abend auch in den Baracken die Musik hören, einfach um irgendwie einen Kontakt zum Sinn, was sie da überhaupt machen, und so etwas Positivem finden zu können.
Da kriegt man schon Gänsehaut, da kriege ich Gänsehaut, wenn Sie es mir erzählen.
Ja. Ja, also ich auch, auch wenn ich es jetzt wieder erzähle, es ist wirklich unglaublich. Und ich kann sagen, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Erde, weil so viele von solchen Rückmeldungen zeigen mir, dass einfach auch ein Bedarf besteht und dass der gedeckt werden kann, mit so einfachen Mitteln, ein bisschen Harfe spielen. Das ist ja eigentlich nicht viel, was ich mache. Und doch hat es diese Wirkung offenbar.
Mein Gast heute in SWR 2 Tandem ist der Schweizer Musiker Andreas Vollenweider, der mit seiner Harfe einen Klang erfunden hat, den manche ja etwas negativ abtun, als gefühlsbetont, den die meisten aber einfach als unglaublich wohltuend und positiv empfinden. Er hat das gerade selber erzählt am Beispiel von Menschen während des Balkankrieges, die in den Schutzkellern ihre Kinder mit dieser Musik von ihm beruhigt haben. Herr Vollenweider, Stichwort Kinder. Sie haben, das habe ich gelesen, einmal ganz gezielt Musik für medizinische Zwecke komponiert, für Kinder, die zu früh geboren worden sind, sogenannte Frühchen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war ein interessantes, oder ist ein interessantes Projekt. Wir wissen ja alle, dass eben Musik Wirkung haben kann auf die ganze emotionale Welt in uns. Aber ich bin also durch dieses Projekt eigentlich ganz stark in die Forschung reingeraten. Ich wurde angefragt, 2013, glaube ich, war es, um da mitzumachen bei einem Projekt, der die Aufgabe war, Musik zu machen oder eine Klangapplikation eigentlich.
Das war wo?
Das in Genf. Also die Universität Genf hat mich angefragt, die haben ein Projekt gehabt, um eben Frühchen aus dieser Pattsituation zu retten, weil Frühchen so einen unglaublichen Stress haben, dass sie sich total allen äußeren Stimuli wehren, sie blockieren gegen alles, was von außen kommt. Und dadurch, ohne Stimuli, kann die Hirnsubstanz nicht wachsen, also das Hirn kann nicht sich entwickeln. Die haben mich angefragt, ob ich da was machen könnte, um diesen Stress zu lindern einerseits und andererseits eben sie doch anzuregen, dass sie sich wieder öffnen. Weil sie haben, die Frühchen haben sehr oft, also erschreckend oft, einfach dann das ganze Leben das Problem von kognitiven, emotionalen und sozialen Defiziten. Die kommen dann einfach irgendwie nicht richtig auf die Welt. Die sind einfach irgendwie wie, haben da sehr starke Einschränkungen. Und das ist eben auch zurückzuführen auf diese reduzierte Gehirnentwicklung. Und dann habe ich also einen Sound gemacht aus Hunderten von Obertönen, aus menschlichen Stimmen, der extrem beruhigend ist. Die wandern, die bewegen sich ständig, diese Obertöne. Es ist ganz sanft und ganz fein. Und dann habe ich da hinein akustische Elemente, Artefakte, ganz sparsam, ein Glöckchen, ein Geräusch, zwei Töne auf einer Flöte, aber ganz, ganz sparsam. Und durch die entspannende Wirkung konnten sie sich lösen, haben sich wieder geöffnet. Und durch die Artefakte, diese kleinen Elemente, habe ich die Neugierde geweckt von den Kindern. Und die haben offenbar, also wir haben dann über 5 Jahre eine Doppelblindstudie, das ist alles knallhart wissenschaftlich. Also die Hälfte hat das bekommen, diese Klänge, und die andere leider halt nicht. Das ist die Voraussetzung für wissenschaftliche Studien. Und die sie bekommen haben, die haben nicht nur eine normale Gehirnentwicklung gehabt, sondern eben eigentlich erstaunlich besser. Nicht alle, aber mindestens gleich gut wie normal geborene Kinder. Und wir konnten mit diesem Projekt eigentlich das erste Mal beweisen, wissenschaftlich, ich hätte das eigentlich vorher schon gewusst und viele andere Menschen auch, dass Musik eben nicht nur das emotionale Kostüm irgendwie nett arrangiert, sondern eben, dass es viel tiefer geht und dass Musik sogar physiologische Prozesse in Gang setzen kann. Also wie das Bilden von Gehirnmasse, das muss man sich mal vorstellen.
Wollen wir es einfacher sagen, Musik kann wirklich heilen? Das ist damit bewiesen?
Die Musik selber nicht. Das ist das Wichtige zu verstehen. Die Musik selber hat diese Kräfte nicht, aber sie kann diese Kräfte auslösen. Sie kann diese Erfahrung auslösen. Es ist die Erfahrung der Kinder mit diesen Klängen, die dann eben zu diesem Resultat geführt haben. Und die wissenschaftliche Welt ist natürlich dann total in Aufruhr geraten. Wir haben Tausende von Zuschriften bekommen von Fachleuten und in der Fachpresse ist das euphorisch gelobt worden, diesen Effekt. Und das National Geographic Magazine hat sich dann hinreißen lassen zu der Aussage, dass es eine der 12 wichtigsten Entdeckungen in der Medizin der Zukunft sei, dass eben Klang, Schwingung diese Wirkung erzielen kann. Wir dürfen nicht vergessen, alles ist Klang. Die Welt ist Klang. Es ist alles Schwingung.
Sie sprachen gerade von den Obertönen, die Sie benutzt haben. Haben Sie ein bestimmtes Instrument benutzt und haben Sie verschiedene ausprobiert, welche am besten wirken oder welche die deutlichste Wirkung haben?
Ja, also ich bin mit einem ganzen Lastwagen von Instrumenten bin ich nach Genf gefahren, um dort auf der Neonatologie direkt mit den Frühchen zu schauen, was spricht am meisten an. Und das Spannendste war, ich habe wirklich alles ausprobiert. Und das, was am meisten gewirkt hat, war eine indische Schlangenbeschwörerflöte. Also ohne Witz, dass es wirklich war. Das ist so ein Kürbis, in den man reinbläst, hat es zwei solche Flöten, die dann aus dem Kürbis rauskommen. Der Kürbis ist so quasi wie der Dudelsack. Der sammelt die Luft. Und das klingt wie eine menschliche Stimme. Und doch nicht. Also es ist wirklich, war interessant, die Frühchen, die, ich meine, ich habe mit solchen gearbeitet in der 24. Woche, das muss man sich vorstellen, das ist wie ein kleines Vögelchen, das aus dem Nest gefallen ist, da spannt sich die Haut über die Knochen und man sieht das Herz schlagen unter der Haut, hinter dem Brustkörbchen. Und da sieht man so viel Lebenswille Und die Frau, die sie betreut dort in der Neonatologie, die sagt, sie könne sofort sagen, welches überleben wird und welches nicht. Weil das sieht man am Blick und am Griff, wie sie einem den Daumen packen, wenn man sie berührt. Also wie sie einfach dann auch schauen und entschlossen sind, auf diese Welt zu wollen. Ich will jetzt dieses Leben leben können. Und das dann mit der Musik, diese Klang, ich sage fast lieber Klangwelt, denen helfen zu können, dass das wirklich funktioniert, das ist großartig. Und wir machen da weiter. Wir sind an vielen verschiedenen Enden dran, dass auch für Erwachsene solche Applikationen gemacht werden können.
Und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen über Ihren eigenen Weg zur Musik sprechen, Herr Vollenweider. Sie haben es vorhin schon angedeutet, mal kurz. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Ihr Vater Hans Vollenweider war ein angesehener Organist am Großmünster in Zürich, war bekannt als Bach-Interpret, außerdem selbst Komponist und Lehrer. Weggeführten rühmen ihn für seine, ich zitiere, klangliche Lebendigkeit und Improvisation. Sie haben gerade schon gesagt, er hat sie an Klassik herangeführt, was sie damals erstmal gar nicht so toll fanden. Eine übergroße Vaterfigur vielleicht sogar?
Ja, ich muss sagen, ich habe, das klingt jetzt auch wieder verrückt, ich habe immer ein bisschen Angst gehabt vor seiner Musik, weil die Orgel ist ein unglaublich mächtiges Instrument. Er hatte wilde Haare so, und wenn er da an der Orgel saß und dieses Instrument mit diesen Trompeten und diesen wahnsinnigen tiefen Tönen gespielt hat, ich habe immer ein bisschen mich gefürchtet. Und Bach hat so eine Intensität, da geht man auf die Reise, man ist da auf der Reise, bevor man es überhaupt realisiert, und dann geht es einfach immer weiter, bis er fertig ist. Er nimmt einen mit, er lässt einem nicht mehr los. Und diese Kombination von dieser Orgel, der Mächtigkeit, ist fast brachial ein bisschen. Und dann mein Vater, der nur in der Musik gelebt hat, denn für den hat es nur die Musik gegeben. Das muss ich sagen, hat mich manchmal auch ein bisschen traurig gemacht, dass er hat einfach sich nicht interessiert für andere Dinge. Allerdings, muss ich sagen, habe ich dadurch eben auch diese Tiefe der Musik kennengelernt. Ich hätte gern gehabt, er wäre mit mir fischen gegangen oder irgendwie mal Fahrrad fahren oder so. Oder hätte sich für meine Sachen interessiert, aber er hat nur, man konnte mit ihm Musik machen oder Witze erzählen. Er war ein großartiger Witzeerzähler. Aber sonst war er einfach inexistent praktisch. Und das hat mir natürlich eben auch gezeigt, dass Musik eine Form der Kommunikation ist. Ich habe dann ein Album gemacht mit ihm, Traumgarten. Das war ein unglaublicher Prozess. Wir haben viel Streit gehabt im Hintergrund. Und dann haben wir uns immer wieder gefunden in der Musik. Das war schon wichtig für meine Entwicklung.
Aber der hat schon noch mitbekommen, er ist 1993 gestorben, mit Mitte 70, also hat schon noch mitbekommen, dass der Junior da mit seiner ganz eigenen Art von Hafenmusik einen unglaublichen Erfolg weltweit hat.
Ja, doch, doch. Also er war auch unglaublich glücklich, weil er selber war nicht so glücklich mit dem, was er erreicht hat. Er hat sich immer gewünscht, er hätte mehr komponieren können. Und zu sehen, dass ich das dann für ihn quasi, so wie er das mir auch schon gesagt hat, dann das für ihn umgesetzt habe, realisiert habe, das hat ihn schon sehr gefreut. Und ich glaube, das war für ihn schon in gewisser Weise eine indirekte Erfüllung eines eigenen Traumes.
Mhm. In Ihrer Musik kombinieren Sie, sage ich jetzt mal etwas schlicht, westlichen Pop. Da sind viele folkloristische Einflüsse aus der ganzen Welt. Vielleicht auch ein bisschen Klassik von der Prägung vom Vater. Sie sind Jahrgang 53, das darf ich verraten. Welche Musik hat Sie denn dann als Kind und Jugendlicher geprägt? Also ja, als Sie so 13, 14, 15 waren, da waren wir mitten in den 60ern. Also waren Sie dann auch Pophörer?
Ja, natürlich. Stones und Beatles und Moody Blues und was sie alles, Procol Harum, all das war natürlich auch sehr wichtig. Ich bin dann auch mit Miles Davis in den Jazz reingekommen. Das fantastische Album Bitches Brew hat mich extrem inspiriert. Und was vor allem wichtig war, war die Improvisation. dass mein Vater war ein großartiger Improvisator. Und er hat mir von Anfang an gesagt, spiele, was dir gerade in den Sinn kommt, weil das andere können die anderen machen. Du musst wie fischen. Du gehst, wirfst deine Angel aus und dann schaust du, was kommt. Und da lernst du mehr über dich selber, als wenn du einfach Noten spielst oder Noten schreibst. Das war ganz unglaublich wichtig für ihn. Und der Miles Davis, Arbeit, da die späte Arbeit, ist eben, also Bridges Brew ist ein Beispiel, eine ganze Gruppe, die miteinander improvisiert. Und dass einfach die Musik entsteht jetzt im Moment durch Aufeinanderhören, aber auch durch, ja, kann man schon sagen, geheimnisvolle Verbindungen, die unter Musikern dann sind, wenn sie gemeinsam improvisieren. Weil vieles geht nicht nur übers Hören, vieles geht so schnell, gleichzeitig hat man Ideen. Und das war für mich eigentlich wichtig, so dass ich sagen kann, 80% der Musik, die ich spiele, auch wenn man es manchmal nicht so wahrnimmt, ist improvisiert.
Sie spielen ja ganz viele Instrumente, also Flöte, Perkussion, Gitarre, Klavier glaube ich auch noch, natürlich die Harfe. Was war denn das Erste?
Also das Erste war das Klavier, da habe ich...
Naheliegend.
Das war für mich eigentlich eine Überlebensstrategie. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte die Schule gehasst. Ich fand sie sowas von einer Zeitverschwendung. Ich war so neugierig auf Wissen und Erfahrung. Und ich musste immer in diese Schule. Ich bin dann nach Hause gerannt nach der Schule, habe in den Schultasche in die Ecke geworfen und habe mich ans Klavier gesetzt und einfach ein, zwei Stunden gespielt, frei gespielt, um wieder irgendwie in meine Welt wieder reinzukommen. Und das war für mich schon der Anfang von dieser Musik, die ich heute immer noch auf die gleiche Weise eigentlich mache.
Haben Sie die Harfe dann durch Zufall entdeckt? Und auch die Idee, da jetzt Elektrik dran zu packen, um den Sound anders zu kriegen?
Ich hatte einen Sound im Kopf. Und irgendwie hat es der da rumgegeistert. Und ich wusste aber nicht, wie ich das machen kann. Ich habe versucht mit Zither, mit irgendwie anderen Instrumenten. Und irgendwann hat mir meine Mutter aus England hat mir eine Platte gebracht von Alan Stivell, dem keltischen Harfenspieler. Und dann habe ich gewusst, das ist sehr ähnlich. In diese Richtung möchte ich das machen. Und dann habe ich eine kleine Harfe gesehen in einem Schaufenster und habe die sofort gekauft. Und habe es sogar, also ich, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ich habe am Nachmittag bei meiner Mutter gespielt und am Abend habe ich schon im Konzert ein Stück gespielt. Das hat mich so...
Wie alt waren Sie da?
Ja, da war ich schon 25, 26. Ich war schon Berufsmusiker und habe schon Tourneen gemacht, alle anderen Instrumente vorher gespielt. Aber dann, das war wie eine Erweiterung meiner selbst, dieses Instrument. Das ist wie eine Vergrößerung. Nicht nur das Physische, sondern auch eben das, vor allem das Seelische. Das hat plötzlich einfach, boah, das war genau das, was ich brauchte.
Ich spreche heute Abend mit Andreas Vollenweider, dem Schweizer Harfenspieler, aber auch Multiinstrumentalist, der jetzt mit Ende 60 auf eine mehr als 40-jährige Karriere zurückblicken kann, wo er mit dem Sound seiner Harfe Millionen von Alben verkauft hat und die ganze Welt gesehen und mit extrem vielen, auch sehr bekannten Musikern zusammengespielt hat. Herr Vollenweider, das erste eigene Album mit, wenn ich es richtig verstehe, mit Hafenmusik haben Sie 1979, glaube ich, veröffentlicht, eine Art Suite in 8 Teilen. Da waren Sie ja schon Ende 20, also da war Mick Jagger fast schon Rockrentner, es ging ein bisschen später los. Wie waren da die Resonanzen für Sie?
Damals, ich muss sagen, es war eigentlich in dem Moment, als ich angefangen habe, dieses Instrument zu spielen, das kann man schon sagen, haben wir schon Projekte gehabt, die sehr erfolgreich waren, es hat geheißen Poesie und Musik, das waren Texte von Heine, die rezitiert wurden und wir haben dazu gespielt, von Prévert, dem Franzosen, von François Villon und Pablo Neruda. Also wir hatten große Konzerte, also riesige Konzerte und das war super, alles wunderbar. Aber irgendwann habe ich gewusst, ich muss da einen anderen Weg gehen. Ich muss mich von der Sprache lösen und von dieser Verstandesebene und auf diese nonverbale Seite gehen. Und diese eine Art Suite, das war das erste experimentelle, also da habe ich das erste Mal ausprobiert mit diesem Instrument. Es ist kein elektronisches Instrument, es ist elektroakustisch. Ich habe einfach für jede Seite habe ich ein Mikrofon gebaut oder bauen lassen, dass das so klingt, dass ich da einfach auch diese Möglichkeit hatte, auf großen Konzerten mit Schlagzeug in einem eher Rock-Pop-Setting spielen zu können. Und als ich dann dieses Instrument angefangen habe zu spielen, da hat sich für mich eine Welt aufgemacht, wirklich, kann ich so sagen.
Aber die Art Suite war noch nicht so erfolgreich verkaufsmäßig. Das kam doch, glaube ich, erst mit Behind the Garden, Behind the Wall Under the Tree 1982, oder?
Ja, es ist so, die Suite, die ist nur in der Schweiz veröffentlicht worden. Die war eigentlich nicht für den internationalen Vertrieb gedacht. Ich hatte auch gemerkt, es ist mir noch zu strukturiert. Es war noch nicht so offen. Ich habe in diesen Anfangszeiten sehr viel auch mich interessiert für Psychologie und für die Wege der Imagination, so wie man das bei Hypnose kennt, also dass man da eigentlich die Imagination nutzt, um eben innere Bilder auslösen zu können. Und ich habe dann das versucht, eben in der Musik zu ermöglichen, dass diese inneren Bilder, habe mich beschäftigt mit der Technologie, also von der Suggestionstherapie, und das dann versucht, in die Musik einfließen zu lassen. Wie oft muss ich etwas repetieren, etwas wiederholen, bis man nicht mehr hört mit den Ohren, sondern dass man den Verstand abschalten kann und einfach sich hineinwerfen kann in die Musik. Und da hat sich Behind the Gardens eigentlich entwickelt in dieser Phase. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten alle im Studio hatten wir gesagt, das ist so crazy, das kann niemand interessieren. Und wir haben uns überboten an Negativprognosen, falls wir eine Platte machen würden dann davon, dass das sicher niemand interessieren würde. Und das war weit gefehlt, weil wir hatten dann eine Radiosendung, Rundfunksendung in Deutschland. SWR 2 war das, glaube ich, oder 3.
Drei vielleicht Mann, damals noch, ja.
Der hieß Achim Hebgen und der war Moderator und der hat eine ganze Stunde hat er diese Musik gespielt und danach sind offenbar die Telefonleitungen zusammengebrochen und wir haben quasi über Nacht unglaubliche Mengen an Platten verkauft.
Und dann sind sie weltweit auch unterwegs gewesen, haben berühmte Häuser gespielt, Carnegie Hall, ne? Also das ist ja. Manche so der Olymp und dann haben sie später auch mal mit Luciano Pavarotti auf der Bühne gestanden, Carly Simon, auch dem Mainstream-Rocker Bryan Adams, heißt, sie kennen schon mal keine Berührungsängste. Waren Sie eigentlich nie nervös? Ich meine, wenn man dann neben Pavarotti auf die Bühne geht, oder kennen Sie das einfach nicht, nervös sein?
Ich war vielleicht nur deshalb nervös, weil Pavarotti hat bis 2 Minuten vor dem Auftritt hat er die Tonarten ständig geändert. Und es gibt auf der Harfe nur einen großen Super-GAU, das ist, wenn man die Tonarten ändert. Weil er hat irgendwie mit der Stimme Probleme gehabt. Aber es war eine lustige Erfahrung. Ich bin nicht nervös, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Musik macht das für mich. Die Musik hat ihre eigene Kraft, mit der sie mich führt.
Konzerte sind ja leider im Moment nicht möglich, aber Sie machen trotzdem regelmäßig welche für uns, nämlich, Sie nennen es die Mini-Concerts, ich vermute mal bei Ihnen zu Hause, ne? Ist das?
Ja, im Studio.
Genau, und allein, mal mit Ihrem langjährigen Schlagzeuger Walter Kaiser, das muss man jetzt einfach mal sagen, das ist ein großartiger Spieler, der hat einfach die Ruhe weg, der Typ, der ist so total zurückgelehnt. Was geben Ihnen diese Mini-Concerts?
Ja, also am Anfang, als ich alleine, habe ich gedacht, ich probiere es mal einfach und schaue mal, was passiert. Und ich war überwältigt von den Rückmeldungen einmal, ganz sicher, weil sowas bekommt man eigentlich in dieser Menge und dieser Intensität sonst nicht. Beim Konzert geht man vorne, also hinten bei der Bühne rein und die anderen gehen vorne rein und dann geht man so wieder auch raus. Und man hat wenig so ganz direkte Verbindung. Und im Laufe der Zeit hat es mich umgehauen. Es entsteht eine Nähe, die ich noch nie gekannt habe. Wenn ich da gespielt habe, habe ich gewusst, jetzt sind wir verbunden. Und vielleicht auch dadurch, dass wir nicht physisch vorhanden waren, sondern wirklich über diesen geistigen Kanal der Musik, das ist ja immateriell, das ist ja nicht, das ist die Schwingung, einfach reine Schwingung, ich war so überrascht und musste die Idee, was virtuell ist, völlig neu überdenken. Dann habe ich mir überlegt, ein Liebesbrief ist auch virtuell, weil ich bin ja auch nicht da. Der Postbote bringt den Brief. Eine CD ist auch virtuell, weil ich bin ja auch nicht da. Die Musik oder das, was wirklich wertvoll ist an der Kunst, bei Betrachten eines Bildes, beim Lesen eines Buches, das wirklich Wertvolle entsteht im Betrachter. ganz neu. Der Betrachter oder der Hörer oder der Leser, der setzt das ganz neu um.
Aber Sie freuen sich schon drauf, wenn Sie mal wieder echte Menschen und eine echte Bühne
sehen. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich habe ja in dieser Zeit ein Buch geschrieben, einen Roman, und der ist auch veröffentlicht worden im letzten Oktober. Und für mich ist natürlich das schon ein Bad Timing gewesen, weil wir haben große Konzerte schon angesagt gehabt und waren gut verkauft. Also wir hätten da volle Konzerte gehabt, auch in Deutschland. Und wir mussten alles absagen. Und also wir vermissen das schon, also das Direkte, und dass wir einfach ein Event machen können, wo wir uns treffen. Das ist natürlich fraglos zentral. Aber diese Konzerte, also Internetgeschichten, die werden von jetzt an einfach eine weitere Möglichkeit sein, die Musik zu den Menschen zu bringen. Und das Großartige ist eben, dass unser Publikum ist verstreut auf der ganzen Welt. Und der größte Teil an Orten, wo wir uns nie hinbewegen können, also wir könnten nie da hinreisen zum Konzerte machen. Und so auf diese Weise kann ich natürlich alle erreichen auf der ganzen Welt. Das ist wunderbar.
Herr Vollenweider, herzlichen Dank für Ihre Musik und herzlichen Dank für Ihr Dabeisein heute und alles Gute.
Ja, danke auch. Danke Ihnen auch, euch allen, die da mit dabei sind.
Das war nämlich heute in der Redaktion Till Kulwis. In der Technik saß Alex Kote. Das war SWR 2 Tandem. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Der sagt auf Wiederhören. Schönen Abend noch.